Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Abend. Und um den handlungsfähigen Staat geht's auch bei uns. Pandemien, Klimawandel, Mindestlohn und sozialer Zusammenhalt, Plastikmüll und nachhaltige Landwirtschaft. Die Politik entscheidet und gestaltet den Rahmen unseres Zusammenlebens und braucht dazu die Wissenschaft, deren Erkenntnisse Entscheidungen leiten sollten. Aber funktioniert das? Gleich dazu Peter Strohschneider, ehemaliger Vorsitzender des Wissenschaftsrates. Außerdem die Lage der Kultur in Israel und eine Tagung zu rechtspopulistischem Einfluss auf das Theater und möglichen Gegenmaßnahmen. Auch die Kürzungen im Kulturhaushalt Berlins, über die wir berichtet haben, werden von den Betroffenen nicht allein auf die Haushaltslage zurückgeführt, sondern auch auf die Stimmung, die von Rechtspopulisten geschürt werde und sich gegen das in großen Teilen ja tatsächlich eher linke Kulturmilieu richtet. Die AfD, die ja regelmäßig und lauthals fordert, staatliche Förderung von Kultur auf ein Mindestmaß zu reduzieren, die regiere so schon mit. Die Auswirkungen der Kürzungspläne im Fall der Berliner Schaubühne dürften jedenfalls dazu führen, dass nächstes und vor allem übernächstes Jahr dort nur noch wenige Premieren zu sehen sein werden. 2,5 Millionen Euro sollen dem Theater gestrichen werden und nächstes Jahr noch einmal so viel. Der künstlerische Leiter Thomas Ostermeier prognostizierte, dass die Schaubühne schon Ende 2025 insolvent sein könnte. Noch aber gibt es Premieren. Gestern sogar eine Uraufführung. Das neue Stück der Chefdramaturgin Maya Zade heißt treffenderweise Changes, Veränderungen. Alle Rollen spielt das ehemalige Dortmunder Tatort-Duo Anna Schut und Jörg Hartmann. Barbara Behrendt hat das gesehen.
Marc hat Angst. Schon beim Frühstück mit seiner Frau Nina zeichnet sich ein kleines Fleckchen in seinen Achseln ab.
Es ist nett, dass du nichts sagst.
Wozu?
Ich weiß, ich rieche.
Was?
Ja, ich stinke.
Sei nicht albern.
Ja doch, hier. Du musst unter den Arm.
Ja, vielleicht ein bisschen.
Angstschweiß.
Marc hat einen neuen Beruf. Wegen Burnout hat er seinen Job als Wirtschaftsanwalt hingeschmissen und als Lehrer angefangen. Ausgerechnet im Burnout-Beruf Nummer 1. Marc will ein richtig guter Lehrer sein, einer, der sich um seine SchülerInnen kümmert. Vielleicht ja auch, weil seine Frau 3 Fehlgeburten hatte und er zumindest gern Ersatzpapa wäre. Nur ist das nicht so einfach mit SchülerInnen, die einander als fette Schlampe mobben, plus den dazugehörigen Eltern.
Es ist nicht gut für Michaela, wenn sie glaubt, dass Frauen bestraft werden müssen, weil sie etwas zu viel wiegen oder wenn sie Sex haben.
Na, ich hab noch immer keine Beweise gesehen.
Wofür?
Dass Michaela das gesagt hat.
Marc will die Welt verbessern, etwas Sinnvolles tun. Aber die Welt hat ganz andere Probleme, als sich von ihm retten zu lassen. Deshalb fängt Marc wieder zu trinken an. Heimlich, ein Rückfall. Nina ist Abgeordnete. Sie setzt sich für den Erhalt eines Frauenhauses ein und will gleichermaßen die Welt verbessern. Das ist allerdings schwierig, wenn man eine Leukämie-Forschungsklinik ablehnen muss, um das Frauenhaus zu retten. Von der Unternehmerin, die die Klinik bauen will, wird sie mit kompromittierenden Fotos erpresst. Marc mit der Schnapsflasche am Mund. Nina hatte keine Ahnung, wählt die Flucht nach vorn und outet Marc im Fernsehen.
Womit werden Sie erpresst?
Ich habe Fotos zugeschickt bekommen.
Was für Fotos?
Von meinem Mann.
Wie gestaltet man eine gute Welt, ohne die eigenen Werte oder Beziehungen zu verraten? Verändert das Leben uns oder verändern wir unser Leben? Vom Frühstück bis zum Abendessen begleiten wir Marc und Nina durch diesen einen normalen, furchtbaren Tag. Frauenhaus, Büro, Lehrerzimmer, Friseur, anonyme Alkoholiker, Zoobesuch mit dem Vater. Auf der funktionalen Bühne stehen dafür Schreibtisch, Sofa, Waschbecken, Kühlschrank, Kleiderstange. An letzterer bedienen sich Anna Schut und Jörg Hartmann, bevor sie als neue Figur durch den aufgestellten Türrahmen treten. Sage und schreibe 23 Rollen hat Maya Zade in ihrem neuen Stück für exakt 2 SchauspielerInnen vorgesehen. Und die beiden Tatortstars machen daraus nicht großes Kino, sondern großes Theater. Nur auf der Bühne ist es möglich, mit einer kleinen Veränderung des Gangs, der Stimme, in Marc innerhalb einer Sekunde den Frauenhausleiter zu sehen, Ninas rüstigen Vater oder einen Elefanten. Und in Nina den amerikanischen Schulleiter, den Schüler mit Bauchschmerzen oder eine Alkoholikerin.
Ich bin Lotti. Ich bin Alkoholikerin.
Willkommen zum Dienstagmittagstreffen.
Bei allem Verwandlungstempo wechseln Schut und Hartmann ganz ruhig ihre Rollen und erliegen gerade nicht der Versuchung, Figuren zu überzeichnen. Faszinierende Schauspielkunst, die immer wieder zu komischen Pointen führt. Etwa wenn Jörg Hartmann als Journalist eine perfekte Kopie von Talkshow-Master Markus Lanz abgibt.
Sie war so weit, dass sie im Bus fremde Menschen angesprochen hat.
Oh, das ist schlimm.
Ja, und ich wollte die Polizei rufen.
Die Friseurin und der Prollpapa einer Schülerin sind aber zum Glück weniger lachhaft als die beiden selbsternannten Weltverbesserer aus der urbanen Mittelschicht. Changes ist deutlich unaufgeregter als Zades frühere Dramen. Und Thomas Ostermeier inszeniert ebenso unaufgeregt und zurückhaltend. Ein paar Wolkenkratzer-Projektionen, ein bisschen Musik. Darüber hinaus hat er an der psychologischen Genauigkeit der Beziehungen gearbeitet. Entstanden ist ein präziser Abend, der Menschen zeigt, die an sich, ihren Lebensentwürfen, der Welt, der Liebe, ihren Mitmenschen zu scheitern drohen. Das gefällt nicht allen. Das Publikum scheint wegen der fehlenden Höhe und Wendepunkte nicht recht zu wissen, wozu es geladen ist, und wittert Belanglosigkeit. In den Applaus fallen vereinzelte Buhrufe. Man muss sich schon einlassen wollen auf die Ruhe, die Traurigkeit, die leise Komik dieser ratlosen Menschengestalten, die hier in aller Alltagsbanalität abgebildet werden. In manchen Momenten schaut man dann auch sich selbst beim Leben zu.
Ruhige Beunruhigung, Changes in der Berliner Schaubühne. Die Politik muss seit einigen Jahren besonders schwierige Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, darüber wurde gerade diskutiert, ob das Infektionsrisiko einer Pandemie als hoch oder als sehr hoch eingeschätzt werden sollte. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte sich Anfang 2022 gegen die Wissenschaftler des Robert-Koch-Instituts durchgesetzt und wurde nun zum Rücktritt aufgefordert. Er habe sich selbstherrlich über Fakten und Expertenmeinungen hinweggesetzt. Immerhin, Lauterbach ist selbst Epidemiologe, also Wissenschaftler. Eine Qualifikation, mit anderen Expertinnen und Experten diskutieren zu können, die wird man ihm wahrscheinlich nicht absprechen können. Aber die Diskussion, wie sehr sich die Politik bei ihren Entscheidungen auf die Wissenschaft stützt und wie sie das tut, die ist in Zeiten multipler Krisen und entsprechender Handlungsnotwendigkeiten natürlich wichtig. Werden wir Wasserstoff und E-Fuels einsetzen können in unseren Autos? Welche Baustandards brauchen wir angesichts des Klimawandels? Und wie muss die Vorbereitung aussehen auf eine mögliche zukünftige Pandemie? Ich habe mit Peter Strohschneider gesprochen, dem ehemaligen Vorsitzenden des Wissenschaftsrates. Sein aktuelles Buch »Wahrheiten und Mehrheiten« beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Wissenschaft und Politik. Herr Strohschneider, bei Karl Lauterbach kommen Wissenschaft und Politik in einer Person zusammen, könnte man sagen. Aber in der Regel haben Politik und Wissenschaft je andere Arten von Wissen. Die Politik organisiert staatliches Handeln und muss dessen Auswirkungen im Blick haben und auch Wege des Erfolgs dieser Entscheidungen. Die Wissenschaft erarbeitet spezifisches Detailwissen über Zusammenhänge und Kausalitäten. Kann Karl Lauterbach beides?
Also es ist jedenfalls ein Politiker, der mit besonderer Deutlichkeit und Ausdrücklichkeit darauf hinweist, dass er, würde ich jetzt sagen, einmal ein Wissenschaftler gewesen ist. Das ist so wie die Physikerin Angela Merkel. Nur hat die daraus kein politisches Argument gemacht.
Karl Lauterbach nimmt für sich in Anspruch, beide Seiten sozusagen zu bespielen. Aber Sie würden sagen, das geht technisch eigentlich gar nicht. Denn entweder man kümmert sich wesentlich um Politik oder man kümmert sich wesentlich um Wissenschaft.
Ich würde darin eine Machttechnik sehen, die besagt, wenn die Mehrheit meiner Auffassung ist, dann sage ich, ich bin ein Politiker und halte mich an die Mehrheit. Wenn die Mehrheit nicht meiner Auffassung ist, dann sage ich, ich bin ein Wissenschaftler und ich habe eine höhere Wahrheit, der müsst ihr euch unterwerfen. Das Problem besteht darin, dass je nach Gusto oder je nach Lage ganz unterschiedliche Legitimitätsansprüche geltend gemacht werden. Also inkonsistente, unvereinbare Legitimitätsansprüche und dass daraus eine Machttechnik wird.
Das heißt, eigentlich ist das Richtige, wenn Wissenschaft und Politik miteinander in Verhandlungen, in Gespräche treten. Wie sehen die denn im besten Fall aus? Wie arbeiten Politik und Wissenschaft im besten Fall zusammen?
Das ist ganz unterschiedlich. Die wichtigsten Formen, auch die einflussreichsten Formen, sind institutionalisierte, also organisatorisch festgelegte Formen des Austausches zwischen Wissenschaftlerinnen und Politikern, von Bundestagsanhörungen bis zu Ressortforschungseinrichtungen, von Expertenrunden, die eine gesetzliche Grundlage haben, wie zum Beispiel die sogenannten Wirtschaftsweisen, bis zur Erarbeitung von Expertisen durch Forschungsinstitute oder Wissenschaftlerin für einzelne Parteien, für einzelne Ministerien, für sonstige politische Interessenträger. Es gibt ein sehr breites Spektrum. Man könnte sagen, es fängt sozusagen an bei dem nicht richtig institutionalisierten Rotweingesprächen zwischen Christian Drosten und Frau Merkel und geht bis zu solchen Großbehörden wie dem Robert-Koch-Institut.
Aber immer stellt die Wissenschaft Faktenwissen zur Verfügung, also jedenfalls den derzeitigen wissenschaftlichen Stand, der kann sich ja auch immer noch mal wieder ändern und dann sind die Fakten eben auch möglicherweise andere. Das nennt man wissenschaftlichen Fortschritt. Die einen also stellen diese Erkenntnisse zur Verfügung und die Politik, wie geht die damit um? Also was nimmt die davon für ihre Entscheidungen, die ja andere sind, als sie Wissenschaftler treffen?
Ja, also die Wissenschaftlerinnen stellen Fakten zur Verfügung, aber auch deren Deutungen. Die Zahlen alleine besagen ja nichts, jedenfalls die empirischen Zahlen dieses wichtigen Bereichs von wissenschaftlicher Politikberatung, von dem wir gerade sprechen, sondern die müssen eingeordnet, die müssen bewertet, gewichtet und in Deutungsszenarien verankert werden. Das genau ist das, was in der Pandemie ja unentwegt passiert ist. Die Politik geht damit in ganz unterschiedlicher Weise um. Sie lässt sich informieren durch Wissenschaft und das ist in der wissenschaftlich-technischen Zivilisation auch von enormer Bedeutung. Aber sie benutzt wissenschaftliches Wissen natürlich auch als Rechtfertigung ihrer eigenen Positionen oder sie versucht wissenschaftliches Wissen zu marginalisieren, wenn es den eigenen Positionen widerspricht. Ja, also es gibt immer gewissermaßen eine, wie soll man sagen, eine informatorische und eine legitimatorische Seite der Inanspruchnahme wissenschaftlichen Wissens durch die Politik.
Geht die Politik damit leichtfertig um mit den Erkenntnissen der Wissenschaft?
Das kann man, glaube ich, ganz generell gar nicht gut beantworten. In unserer Gesellschaft ist es so, dass es ein ausgebautes System solcher wissenschaftlichen Politikberatung gibt. Und ich würde sagen, es gibt wenig Anlass an der Seriosität dieser Austauschprozesse grundsätzlich zu zweifeln. Es gibt allerdings die Beobachtung, dass in der Gesellschaft solcher grundsätzliche Zweifel besteht. Das können wir dann sehen in Bewegungen der Querdenker oder der Klimaleugner oder der Impfgegner und so weiter. Also die Frage des Umgangs mit wissenschaftlichem Wissen in einer Gesellschaft wie der unseren, in einer vollständig wissenschaftlich imprägnierten technischen Zivilisation, ist immer auch eine Frage des Vertrauens oder des Misstrauens in Wissenschaft.
Aber es klang gerade bei Ihnen so, als ob die Politik immer das nehmen würde von der Wissenschaft, was ihr gerade gut ins Programm passt.
Sie geht in der Regel seriös damit um, aber die Wissenschaft liefert typischerweise auch nicht nur eine Expertise zu einer Frage. Also wenn wir an diesem Beispiel der Pandemie bleiben, dann gibt es eine ganze Reihe von prominenten Virologennamen, also Drosten, Streeck, Schmidt-Cannasit, Cizik und so weiter, die wir gerade deswegen in Erinnerung haben, weil sie zu unterschiedlichen Zeiten ganz unterschiedliche Expertisen und daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen an die Politik geliefert haben.
Also die Politik kann die Entscheidung nicht delegieren an die Wissenschaft, sondern muss aus den Erkenntnissen der Wissenschaft heraus eine eigene Position finden, idealerweise, die sich dann auch noch vermitteln lässt. Denn die Entscheidungen müssen ja Konsequenzen haben und müssen deshalb von großen Teilen der Gesellschaft mitgetragen werden.
Genau. Aber die Politik kann natürlich versuchen, die Verantwortung für die Entscheidungen, die sie trifft, gleichwohl bei anderen abzuladen. Sei es der Wählerwille, sei es die Wissenschaft, sei es irgendeine andere politische Konstellation. Also im März 2020 hat der bayerische Ministerpräsident gesagt, es gilt der Primat der Medizin. Das ist einer der Sätze, an dem man so ins Grübeln kommen kann, denn er belegt den Versuch, die Entscheidung für Pandemieentscheidungen politisch abzuwälzen auf eine andere gesellschaftliche Größe, nämlich die Wissenschaft.
Also nochmal konstruktiv gedacht, wir brauchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und ihre Erkenntnisse, um überhaupt Entscheidungen der Politik vernünftig treffen zu können. Das gilt ja nicht nur für die Pandemie, das gilt zum Beispiel auch für Fragen des Klimawandels. Also können wir mit E-Fuels in Zukunft durch die Gegend fahren? Was müssen wir tun, um das Schlimmste beim Klimawandel zu verhindern? Und was können wir eigentlich tun? Das grundsätzliche Verfahren ist schon so, dass die Wissenschaft die Erkenntnisse zuliefert und die Politik muss dann die Entscheidung treffen und sie auch selbst verantworten.
Ja, sie muss aber auch das Wissen, auf das sie zurückgreift, sie muss dieses Wissen auch ihrerseits im Rahmen ihrer politischen Verantwortung, das kann eine exekutive, das kann eine legislative Verantwortung sein, selbst beurteilen. Und ich zögere so ein bisschen, weil wir jetzt gerade beide den Ausdruck zuliefern gebraucht haben. Und ich meine, dass die Vorstellung, die Wissenschaft liefere Wissen an den Pforten der Politik gewissermaßen ab und die Politik greife dann, also wenn Sie wollen, ein Lieferdienstmodell, greife dann auf dieses Wissen zu oder nicht. Diese Vorstellung vereinfacht viel zu sehr die tatsächlichen Interaktionsverhältnisse an der Grenze von Wissenschaft und Politik, weil sowohl die Wissenschaft wie die Politik in sich pluralistische, selbst mit Streitfragen befasste Systeme sind, die ihrerseits revisionsoffen prozedieren. Also Sie haben ganz am Eingang unseres Gesprächs ja gesagt, der gegenwärtige Stand des Wissens, denn es kann einen künftigen geben. Wer also Politik berät, muss für den Moment den Forschungsprozess unterbrechen und einen Forschungsstand fixieren. Und wer politische Entscheidungen trifft, ist seinerseits in einem System, in dem politische Entscheidungen revidiert werden können, kontestiert werden können, juristisch überprüft werden können und so weiter und so fort.
Also Wahrheiten und Mehrheiten sind in einem ständigen Austausch miteinander?
Und ich glaube, wir müssen das für wünschenswert halten, denn das ist der Prozess einer Verständigung in demokratischen Formen, in Gesellschaften, die hochgradig pluralistisch sind, die also sehr unterschiedliche Interessenlagen, Deutungsszenarien, Machtverhältnisse und so weiter miteinander abgleichen müssen.
Peter Strohschneider, ehemaliger Vorsitzender des Wissenschaftsrates, über das Verhältnis von Politik und Wissenschaft. Über das Verhältnis von Politik und Kunst wurde gestern auf einer Tagung in Köln diskutiert. Im Freien Werkstatttheater ging es darum, was Theater den Einflussversuchen rechtspopulistischer und rechtsextremer Parteien entgegensetzen können. Eingeladen waren Künstlerinnen und Künstler aus mehreren europäischen Ländern, auch aus Polen und Belgien, wo rechtspopulistische Parteien großen Zuspruch haben oder hatten. Dorothea Markus hat die Tagung verfolgt.
Nach aktuellen Umfragen liegen in Belgien die rechtsnationale NVA und die rechtspopulistische Vlaams Belang zusammen bei fast 50% der Stimmen. Ilse de Meere vom Theater Campo Gent in Belgien berichtet von zunehmenden rechtsextremen Eingriffen in die Kultur. Auch starke Kürzungen im Budget ihres Theaters führt sie auf den Druck der Rechtspopulisten zurück. Doch die Kontrollorgane der Demokratie funktionierten noch, erzählt sie ebenfalls. Zum Beispiel versuchte in Antwerpen die rechtsnationale Kulturstadträtin einen Stadtdichter wegen seiner Positionen zum Kolonialismus abzusetzen, doch die anderen Stadtdichter traten mit ihm zurück. Und in Brüssel wollte ein Vlaams Belang-Politiker ins Programm der königlich-flämischen Schauburg eingreifen. Doch der gesellschaftliche Aufschrei war so groß, dass nun eher die Satzung geändert wird, die ihm Mitspracherecht einräumt. Delmere plädiert für einen Dialog mit Rechtspopulisten.
There is a kind of system controlling.
Wenn es ein gutes Kontrollsystem gibt, können wir uns darauf immer noch verlassen und müssen auch die Stimmen der anderen Seite hören. Vielleicht bin ich naiv, aber wir müssen uns zuhören. Natürlich nur, wenn die Dinge nicht außer Kontrolle geraten.
That of course it would be a different story.
Was aber, wenn all dies nicht mehr funktioniert, weil rechtsnationale Parteien Regierungsmehrheiten bekommen? So geschehen etwa von 2015 bis 2023 in Polen. Im Kölner Freien Werkstatttheater erzählt Michael Rogulski vom Theater Kommuna aus Warschau von der Atmosphäre aus Selbstzensur und Depression, die damals unter Künstlern herrschte. Es war ein Versuch, das gesamte Land neu zu programmieren. Nach 8 Jahren kämpfen wir immer noch damit. Es ist extrem schwer, das wieder aufzubauen. Ein Seifenoperndarsteller leitete das wichtigste Theater des Landes und hat das komplette artistische Team entlassen. Wichtige Institutionen wurden verbrannt von extrem inkompetenten Personen. Von solchen Erfahrungen soll in Köln gelernt werden. Welche Strategien sind die wichtigsten? Spannend ist, was Walter Barth vom Theaterkollektiv Wunderbaum berichtet. 4 Jahre lang hat er mit seinem Kollektiv das Theaterhaus Jena mitten in Thüringen geleitet und wurde damit sogar zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Während die AfD gefordert habe, die Mittel für das Theaterhaus wegen zu geringer überregionaler Strahlkraft zu kürzen. Er als Niederländer habe versucht, dem Image Thüringens als AfD-Hochburg möglichst unbelastet gegenüberzutreten und statt auf Protest auf basisdemokratische Arbeit zu setzen. Riesigen Erfolg, auch bei rechten Wählern aus dem Umland, hatten sie etwa mit ihrem aberwitzigen Theaterabend Miniatüringen, wo sie als Gartenzwerge verkleidet den realen Konflikt zwischen einem Kleingartenverein und einem Rechtsradikalen nachspielten. Und dennoch sieht er die wichtigste Strategie gegen rechts vor allem in einer möglichst breiten europäischen Vernetzung.
Es ist eigentlich echt sehr gut, das als eine ganz europäische Sache zu sehen, dass wir da zusammenkommen. Und das ist, glaube ich, am wichtigsten, dass wir gemeinsam einfach sehen, was erleben wir gerade in all diese unterschiedlichen Länder, die so nah sind. Aber wir erleben jetzt genau die gleiche verrückte und antidemokratische Geschichte.
In Workshops werden dann noch weitere Strategien erarbeitet. Diskutiert wird etwa nach jeder Theatervorstellung oder 2/3 ein Manifest zu lesen und mit den Zuschauern zu diskutieren, wie es zurzeit etwa in ganz Italien geschehe. Vorgeschlagen wird auch die Vernetzung mit antifaschistischen Initiativen, die bereits jetzt in Ostdeutschland Basisarbeit machen. Oder eine Registrierungspflicht für Theaterzuschauer, um Störer zu identifizieren. Und nicht zuletzt soll ein europaweites Online-Netzwerk angelegt werden, das Angriffe von rechts sammelt, sowie sinnvolle Strategien dagegen. Ohnehin erscheint am Schluss des Tages die Vernetzung das Zauberwort zu sein, weil eben gerade Mobbing und die Schikane von Einzelnen eine der wichtigsten Methoden rechtsextremer Angriffe sei, sagt auch Michael Rogulski.
It's all about connection and not letting anyone feel alienated.
Es ist sehr wichtig, dass wir niemanden zurücklassen. Niemand darf sich ausgegrenzt fühlen oder Angst haben. Wenn wir zusammenbleiben und sichtbar bleiben, ist es für Rechte härter, gegen einige Ausgewählte vorzugehen.
It's always harder for them to make some decisions, especially towards some chosen or certain people.
Eine Tagung europäischer Theater zum Umgang mit dem Einfluss rechtspopulistischer Parteien auf die Kultur. In Israel hat derzeit auch der Krieg Einfluss auf das Theater. Das jährliche Festival Isra Drama, das dem ausländischen Fachpublikum eine Übersicht geben will über Theater in Israel, wurde abgesagt. Normalerweise kommen 50 bis 60 Theaterleute aus der ganzen Welt, um Gastspiele einzukaufen und sich mit israelischen Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Nun gab es stattdessen eine Einladung, sich über den israelischen Kulturbetrieb im Krieg zu informieren. Unser Theaterkritiker Christian Gampert war dabei.
Don't panic, please stay. The siren is not real. It's just a part of the play.
Keine Panik, bleiben Sie. Die Sirene ist nicht echt, sie gehört zum Stück, sagt die Schauspielerin. Ja, es gibt ab und zu Alarm, auch im Theater. Man läuft in die Schutzräume, dann geht das Leben weiter. Tel Aviv ist gut geschützt vom Iron Dome. Aber die Menschen sind erschöpft von der ständigen Unsicherheit. Der Kulturbetrieb produziert unter diesen Umständen durchaus Neues und Avantgardistisches. Aber das große Publikumsinteresse richtet sich auch jetzt auf gesellschaftskritische Mainstream-Aufführungen. Zum Beispiel auf »Der Vater, der ich hätte sein können« von Ital Segal in der Habima, dem Nationaltheater. Die halbwüchsige Tochter eines homosexuellen Paars will unbedingt ihre leibliche Mutter kennenlernen, die Leihmutter, die im Ausland lebt. Was die Beziehung des schwulen Paars völlig durcheinander bringt. In Israel durchaus ein Thema, weil viele schwule Paare Kinder haben wollen. Man hätte viele neuere Stücke gern auf dem Isra Drama Festival selber gezeigt, aber mitten im Krieg und mit den kaum noch stattfindenden Flügen könne man kein Live-Event organisieren, sagt Festivalleiterin Shimrit Ron.
Just at the last minute we saw that the situation doesn't allow us to create a live event. First of all because of flights cancellations and then there is a war still going on in Israel.
Das Festival wird online stattfinden. Im Programm wäre eigentlich Sholem Aleichems Geschichte vom Klezmer-Geiger Stempenyu gewesen, der sich nicht zwischen 2 Frauen entscheiden kann. Live ist das toll choreografiertes, aufgeklärtes Volkstheater gerade jetzt wichtig für die Selbstvergewisserung der israelischen Gesellschaft. Denn der Krieg holt das Theater natürlich ständig ein. In Meir Schalefs Komödie »Patriarchen und Matriarchen« im Geshertheater in Jaffa macht man sich zwar noch über biblische Gestalten lustig, die am Ende von der israelischen Armee erschossen werden, als sie illegal ins Heilige Land einreisen wollen. Aber die Lage ist eigentlich zu ernst für Selbstironie. Im Tmuna-Theater, dem wichtigsten Alternativtheater Tel Avivs, parallelisiert die Regisseurin Danielle Cohen-Levy Geschichten aus dem Yom Kippur-Krieg und vom 7. Oktober. Und die Regisseurin Hadar Galron ist gerade in den Endproben zu einem Stück, das Just Wanted to Dance heißt und die Erlebnisse von Überlebenden jenes Massakers bearbeitet, das am 7. Oktober auf dem Gelände des Nova Pop Festivals bei Sderot stattfand.
My name is Rafaela, I'm 20 years old. I've moved to Israel when I was 16 years old, 4 years ago, alone. And I went to the Nova Festival with my boyfriend Hanani Glaser, which sadly was murdered in the same day.
Rafaela, 20 Jahre alt, ist mit 16 allein nach Israel eingewandert. Ihr Freund wurde auf dem Nova-Festival ermordet. Sie selber überlebte das Massaker unter einem Berg von Leichen, als die Hamas eine Rauchbombe in einen Schutzbunker warf und dann wahllos in die Menschen schoss. Jetzt spielt Rafaela Theater, um das Trauma zu bewältigen. Man wünscht ihr, dass das gelingt, aber im Gespräch ist eine enorme Verunsicherung zu spüren. Die Regisseurin Hadar Galron weiß, worauf sie sich da einlässt. Sie hat auch eine Therapieausbildung. Sie will vor allem zuhören. Die Traumatisierten sollen der Gesellschaft das Erlebte erzählen, ohne sich ihrem Schmerz erneut völlig auszuliefern.
They are here to tell their stories. I'm here to listen and I'm here to make them be able to identify and to act it without being triggered too much.
Auch die Kundgebung der Angehörigen der nach Gaza verschleppten Geiseln vor dem Tel Aviv-Museum ist eine beeindruckende, vielleicht ebenfalls therapeutische Veranstaltung. Jeden Schabbatabend demonstrieren dort hunderte verzweifelter Menschen, die ihre Angehörigen wiederhaben wollen. Und die vorgetragenen persönlichen Erinnerungen an die Entführten bekommen etwas enorm Politisches, ohne jede Pathetik.
Christian Gampert über den israelischen Kulturbetrieb in Zeiten des Kriegs im Nahen Osten. Die Kulturmeldung hat Antje Allroggen.
Nils Aris Trüb, Sohn eines Dänen und einer Französin, begann seine Schauspielkarriere an verschiedenen Theatern, bevor er als Nebendarsteller in Filmen auf sich aufmerksam machte. Dort fiel er gleich in mehreren psychologisch meist schwierigen Rollen auf. In Deutschland wurde er vor allem durch den Gefängnisfilm »Ein Prophet« von Jacques Audiard bekannt und durch seine Rolle des deutschen Generals Dietrich von Colditz in Volker Schlöndorffs Film »Der General«. Der General soll Paris in die Luft fliegen lassen, der Vernichtungsbefehl liegt auf seinem Schreibtisch. Abgehalten wird er davon durch seinen Widersacher, einen schwedischen Diplomaten.
Noch vor 2 Wochen konnte einem deutschen Soldaten nichts Besseres passieren, als nach Paris beordert zu werden. Die einzigen Kämpfe, die hier auszufechten waren allenfalls die um den besten Tisch im Restaurant. Die Franzosen sind nämlich Feiglinge, Herr Nordling. Sie verkriechen sich schon seit 4 Jahren zu Hause.
Neben Audiard und Schlöndorff arbeitete Aris Trüb auch mit Alain René und Steven Spielberg zusammen und war auch als Theaterregisseur tätig. Wie heute bekannt wurde, starb Nils Aris Trüb im Alter von 75 Jahren an den Folgen einer Krankheit. Improvisierte Jazzmusik, für die es nur wenig Expertise gibt. Ulrich Olshausen hatte sie. Hier würdigt er einen Kollegen, Michael Naurer, in einer Sendung im Deutschlandfunk aus dem Jahr 2009. Er selbst war laut FAZ die Instanz des Jazz in Deutschland. Er war einer der einflussreichsten Musikjournalisten in Deutschland in seinem Bereich und moderierte gleich mehrere Sendungen beim Hessischen Rundfunk und damaligen Südwestrundfunk. Außerdem organisierte er das Deutsche Jazz Festival und saß in zahlreichen Jurys. Wie die FAZ heute meldet, ist Ulrich Olshausen gestern im Alter von 75 Jahren gestorben. Einen Lichtbogen, den kann man in diesen Tagen ja durchaus gebrauchen. In Schwerin gibt es ihn seit heute nun. Denn heute wurden zwei weitere Kirchenfenster nach den Entwürfen des Künstlers Günther Uecker mit diesem Titel der Stadt übergeben. Mittlerweile sind es dann vier. Der 94-jährige Uecker war bei dem Gottesdienst heute persönlich dabei. Die Fenster befinden sich nun im Querhaus des Domes, der in diesem Jahr von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt worden ist.
Die Kulturmeldung mit Antje Allroggen. Vielen Dank. Markus Buschmann wird neuer Generalsekretär der FDP. Die Behörden warnen vor Desinformationen vor der Wahl und bei VW soll es Warnstreiks geben. Das war Kultur heute. Diese Themen hören Sie in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Ich bin Jörg Biesler. Einen guten Abend.